2. Chroniker 19, Vers 8. Auch bestellte Josaphat zu Jerusalem etliche aus den Leviten und Priestern und aus den Obersten der Vaterhäuser in Israel über das Gericht des Herrn, das heißt, also sie waren Richter, und über die Streitsachen, und ließ sie zu Jerusalem wohnen. Und er gebot ihnen und sprach: Tut also in der Furcht des Herrn treulich und mit rechtem Herzen. Er setzt also Schiedsrichter ein, die alles ordnen sollen. In allen Sachen, die zu euch kommen von euren Brüdern, die in ihren Städten wohnen, zwischen Blut und Blut, zwischen Gesetz und Gebot, zwischen Sitten und Rechten, sollt ihr sie unterrichten, dass sich nicht verschulden am Herrn und ein Zorn über euch und eure Brüder kommen. Der merkwürdige Richter sagt nicht, er sollt ihr einfach richten, sondern er sollt den Willen Gottes ihnen sagen, dass er den tut, nicht? Tut also, so werdet ihr euch nicht verschulden. Siehe, Amaria, der oberste Priester, ist über euch in allen Sachen des Herrn. Und Sebadja, der Sohn Ismaels, der Fürst im Hause Judas, in allen Sachen des Königs. Und als Amtleute habt ihr Leviten vor euch. Seid getrost und tut's. Und der Herr wird mit dem Guten sein. Zunächst einmal, was ich nicht müde werden will zu sagen als erstes. Wir haben es hier nicht mit irgendeinem Volk zu tun, sondern mit Juda oder mit Israel. Das heißt, mit der Gemeinde des Herrn. Mit der Schar derer, die der Herr aus Ägypten erlöst hat. Und der, wo er unter ihnen wohnt im Tempel. Es gibt eine neutestamentliche Gemeinde. Da wohnt der Herr auch in der Mitte. Und in der Mitte steht der Opferaltar, das Kreuz von Golgatha. Und in der Mitte ist der hohe Priester Jesus. Und wer zu Jesus gehört von ganzem Herzen, der gehört zu dieser neutestamentlichen Gemeinde. Alles, was hier gesagt ist, ist der neutestamentlichen Gemeinde zum Vorbild gesagt. Es ist für die, die mit Ernst Christen sein wollen, außerordentlich wichtig zu hören, wie die Dinge in der Gemeinde des Alten Bundes von Gott geordnet wurden. So soll es dann unter uns auch sein. Es heißt im Neuen Testament, was da geschrieben ist, ist uns zum Vorbild und zur Lehre, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit geschrieben. Ich darf immer wieder darauf hinweisen, es wird in dem Zeitalter einer Volkskirche so ein bisschen verwischt, dass ein Unterschied ist zwischen einem Gemeinde des Herrn und der übrigen Welt. Damit, dass diese Welt getauft wird oder Kirchenglocken läuten lässt, ist sie noch nicht Gemeinde des Herrn, nicht wahr? Sondern zur Gemeinde des Herrn kommen nur Einzelne, die den Schritt tun und sich zu Jesus bekehren, die das Versöhnungsopfer kennen. Sehen Sie, Israel war dadurch gekennzeichnet, dass in der Mitte der Tempel war, der Altar und der hohe Priester. Und die Gemeinde des neuen Bundes wird dadurch gekennzeichnet, dass sie einen hohen Priester Jesus hat und das versöhnte Opfer von Golgatha. Nun, wir wollen hier ein Stückchen Gemeinde Jesu Christi sein. Und darum ist sehr wichtig zu hören, was hier nun in dieser alttestamentlichen Gottesgemeinde getan und wie das gehandhabt wurde. Und das sind so ein paar wichtige Sätze. Der Josaphat, der sorgt dafür, dass Ordnung ist. Er setzt Richter ein. Es waren keine Juristen, sondern Leute aus den Obersten oder Leviten, das sind Küster oder aus den Priestern, also mancherlei Leute. Er fragt weniger nach ihrer Vorbildung, als ob sie Leute sind, die selber vor dem Herrn wandeln und den Heiligen Geist haben. Er fragt danach, ob es Leute sind, die die anderen ermahnen können, auf den Weg Gottes zu gehen. Das kann man ja nicht, wenn man es nicht für sich selber tut, nicht? Am Sonntag nach dem Gottesdienst besuchte mich, da redete mich eine alte Oma an, was so alles hier so angeschwemmt wird im Weigelhaus, das ist mir oft so wunderbar. Sagt sie, ich komme also, und dann nannte sie irgendwo Ort im Bergischen Land. Ja, ich sag, Oma, Sie können ja kaum krabbeln, wie kommen Sie hierher? Ja, sagt sie, mit Omnibus. Sie wären da in der Gemeinschaft, da hätten Sie vor einen Prediger gehabt, der wirklich also das Evangelium gesagt hätte, und der ist also gestorben. Ja, nun haben wir einen, sagen Sie. Und wissen Sie, alles, was er sagt, ist richtig, aber es ist alles leer, wir verhungern. Ich sehe die Oma, wie sie da auf der halben Treppe sind, wir verhungern einfach, wir verhungern. Und da habe ich von der Terstingens-Ruf-Konferenz gehört. Und da sind wir ein paar Leute hingegangen. Hat man nie von gehört. Ach, sagt sie, vom ersten Augenblick ab, das war Labung, das war Labung, das meinen wir. Ja, sag ich, aber wenn der junge Mann, dieser Prediger doch, ach, sagt sie, wissen Sie, er kann es reden, aber er hat es nicht. Und da dachte ich, das spürt man. Es kann einem das Evangelium ganz richtig sagen. Und es ist doch ein leeres Geklapper, wenn er nicht selber Jesu Eigentum ist. Und der Josaphat hat also die Richter einsetzte, nicht danach gefragt, ob sie eine große Vorbildung hätten, sondern ob es Leute nach dem Herzen Gottes waren, die eine Vollmacht hatten, das Volk weniger zu richten, also sagt er ja nicht, zu unterrichten im Weg des Herrn. Und er sagte, das ist merkwürdig ausgedrückt, in allen Dingen zwischen Blut und Blut, zwischen Gesetz und Gebot, zwischen Sitten und Rechten. Also alle Dinge, wenn sich um ganz schwere Verbrechen handelt, Blut um Blut, oder bloß um Fragen der Sitte und des Gebrauches. Na, sagen wir mal, in meiner Jugend war es nicht üblich, ein Brautpaar während der Brautzeit gemeinsam verreist ist, nicht? Heute tun sie. Eine Frage, nicht? Stehen Eltern oft so davor, nicht? Was ist noch richtig? Und sehen Sie, so, das sind Fragen der Sitte. In ganz schweren Dingen, wenn es um einen Unglücksfall handelt, wo Blut vergossen ist, wer ist schuld? Bis zu Fragen der Sitte sollen die entscheiden. Und zwar also nicht einfach nach einem Gesetzbuch, sondern sie sollen das Volk unterrichten im Willen Gottes. Es liegt dem Josaphat also daran, dass eine Gemeinde des Herrn Ordnung hält. Mir scheint das ein ungeheuer wichtiger Punkt zu sein. Ich erinnere mich, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, dass ich vor vielen Jahren mal Besuch hatte von einem Mann, der aus Russland kam, von der Missionskirche vom Osten, und das war so vor dem Dritten Reich, damals gab es noch wilde Freidenker, vielleicht erinnern sich so die Alten daran, und da war eine Freidenkerversammlung im Saalbau. Und da sollte sprechen Amerikaner und Russe und so, und er sagte zu mir, Busch, wir gehen hin. Und da gingen wir hin und kamen hinten rein im Saal. Und es sah schrecklich aus. Zigarettenstummel lagen da und in Qualm und Programme waren am Boden geschmissen. Einer saß da und hatte so Beine auf dem Stuhl gegenübergelegt. Und da sagt der zu mir, der aus Russland kommt, sagt, mein lieber Busch, siehst du diese Unordnung? Das gehört zur Gottlosigkeit. Unordnung und Gottlosigkeit gehören einfach zusammen. In dem Maß der Mensch von Gott gelöst ist, wird alles unordentlich. Bis zu so einem Saal. Da werden die Ehen zerbrechen. Und die Wohnung ist unordentlich. Alles ist Unordnung. Und im Maß, als ein Mensch innerlich in Ordnung kommt, kommt alles in Ordnung. St. Joseph hat ein großes Erlebnis hinter sich. Er war ja einen falschen Weg gegangen, wir erinnern uns, und war der Buße getan, war ungefähr. Man möchte das Gottesvolk herrlich darstellen. Und es tut ihm weh, dass da Kräche sind und Unordnung in den Gemeinden hin und her. Und darum sagt er, bitte geht nach Jerusalem, das sind die Richter. Die bringen sie in Ordnung. Geisterfüllte Männer. In der Gemeinde Jesu soll Ordnung sein. Ist es nicht einfach interessant, nur um ein Beispiel zu sagen, in dem Maß, als zum Beispiel der Westen, und, also der sogenannte Westen, nicht gottlos wird. Diese Christlichkeit ist ja eine so dünne Tünche, dass man sie schon gar nicht mehr sehen kann, nicht? Dass sie höchstens als Parteibezeichnung zu verwenden ist. Dass zum Beispiel die Ehen unter uns einfach in Teich gehen. Sie glauben gar nicht, wie für mich das einfach beelendet ist, wenn ich so bei meinen Jungs ins Gespräch komme. Ja, da kriege ich ja kaum ein, wo eine vernünftige Familie ist. Nicht? Da kommen sie hin, da ist plötzlich, ja, da ist ein Vater da, und wenn sie ein bisschen näher fragen, dann ist es gar nicht der Vater. Große Peinlichkeit, ist ihr ein Onkel, der da bei der Frau wohnt, oder, verstehen Sie, sie finden kaum mehr eine vernünftige Familie, wo ein Vater und Mutter und Kinder da sind. Erinnert ihr, das ist geschieden, und das ist, eine Viecherei ist da, nicht? Die Pfarrer, die zum Beispiel Taufen halten müssen, das ist katastrophal. Ich kenne ja die Leute nicht, und da gibt es ja vorgedruckte Formulare. Name des Täuflings, Vater, Mutter, da ist eine vernünftige Geschichte vorausgesetzt. Und das ist allmählich so, dass bei jeder zweiten Taufe dieses Formular einfach die Sache gar nicht mehr trifft. Nicht? Was heißt ihr Vater, nicht? Was heißt ihr Mutter? Bedenken Sie an solchen, oder denken Sie, dass jede Filmschauspielerin, die zum 29. Mal sich scheiden lässt und nun groß rausgestellt wird, nicht, das wird ja großartig proklamiert sogar. Das ist das typische Zeichen einer Welt, die Gott nicht mehr gehört. Dem gegenüber, das ist das Zeichen der Unordnung, sagt Josaphat. Und das Zeichen der Gemeinde Jesu ist Ordnung. Also ich habe mal ein ganz merkwürdiges Ding erlebt. Da hatte ich im 13. Pfarrbezirk, als ich noch Gemeindepfarrer war, einen ganz gottlosen Kerl, der verunglückt auf der Zeche. Und da habe ich ihn besucht. Da brüllt er mich raus mit seinen Genossen. Ich war nur einen Moment in der Wohnung, wurde ich rausgeschmissen. Aber das hätten sie sehen sollen, die Unordnung, nicht? Ungemachte Betten, da stand die Schnapsflasche rum und also schrecklich. Und dieser Mann hat sich bekehrt. Und dann ging ich eines Tages wieder hin. Und das war so interessant zu sehen, wie nicht bloß der Mann verändert war. Und die Ehe, so wie die ganze Wohnung verändert war. Er war gelübt und er war aufgeräumt. Es hat ihm keiner gesagt, wenn man sich bekehrt, kommt auch die Wohnung in Ordnung. Das gehörte einfach dazu. Etwas Merkwürdiges, wie das zusammengehört. Wenn mein Leben mit dem lebendigen Gott in Ordnung kommt, dass alte Sünden bekannt und vergeben sind und dass offenbare Sünden in Ordnung gebracht sind, und Kräche bereinigt sind und Dinge, die nicht in Ordnung sind, in Ordnung gebracht sind. Wenn es mit meinem Leben innerlich so in Ordnung kommt, dann kommt es seltsamerweise auch äußerlich in Ordnung. Dann erträgt man auf einmal die Unordnung auf keinem Gebiet mehr. Das gehört zur Gemeinde des Herrn. Es ist ein kleiner Zug in dem Leben des, in dem Evangelien, als der Jesus 5000 Menschen speisen wollte, da hat er nicht den Jüngern gesagt, mach dir einen Tisch, da sollen die Leute sich drängeln und das Brot holen, sondern er sagt, lass dich setzen, je 50 und 50. Der Herr Jesus wusste, was das gleich für ein unordentliches Gedränge gibt, wenn da plötzlich Brot und Hering ausgegeben werden, nicht? Wir kennen das in unserer Zeit von Wiesberg. Was war das für ein schreckliches, unordentliches Gedränge? Lass dich setzen, je 15:50, wie der Herr Jesus hier in seinem Volk für Ordnung. Nee, das ist so etwas Merkwürdiges, wie das innerlich zusammenhängt. Wenn hier im Weiglerhaus eine Unordnung einreißt, dass die Jungs alles kaputt schlagen oder es gestohlen wird, dann setzen wir Leute uns zusammen und sagen, es stimmt innerlich nicht. Es muss mehr gebetet werden. Es muss geistlich einiges aufgeräumt werden. Und wenn es in Ordnung kommt, dann hören diese Dinge auf. Es freut mich immer, dass meine Leiter das begriffen haben. Dass hier nicht viel gemacht wird mit Ermahnungen der Jungs, sondern wenn der Geist Gottes hier regiert, dann herrscht unter den Hunderten von Jungs äußerlich Ordnung. Das hängt merkwürdig zusammen. Und dies wusste Josaphat, und darum schafft er in Israel Ordnung. Und zwar in großen und kleinen Dingen. Zwischen Blut und Blut. Und kleine Dinge zwischen Sitten und Recht. Der erste Evangelist, den Deutschland gehabt hat, Elias Schrenk, der ist gewissermaßen der Erfinder dieser Evangelisationswochen. Er war ein Missionar, der später in Deutschland war, das zuerst gemacht hat zur Evangelisation. Ich habe ihn nicht mehr gekannt, aber ich habe nur gehört, dass er in jeder Evangelisation die Leute geradezu beschworen hat. Bringen Sie Ihr Leben in Ordnung. Dulden Sie in Ihrem Leben keine Unordnung im Lichte Gottes. Bringen Sie Ihr Leben in Ordnung. Und es ist furchtbar, nicht wahr, dass manche Kinder Gottes, ich kann nicht Leute Kinder Gottes, auf irgendeinem Gebiet jahrelang eine Unordnung mit sich umschlagen. Ein ungeordnetes Verhältnis zu einem Nachbarn. Oder eine ungeordnete Geschichte in der Ehe. Oder einen Krach mit Kindern oder was weiß ich was, ne? Das ist nicht in Ordnung gebracht. Dieser Mann, der gewaltig die Vergebung der Sünden bezeugt hat, dieser Elias Schrenk, der davon sprach in den süßesten Worten, Jesus möchte ich rein. Und Jesus hat dich erlöst. Der ermahnte so dringend, ich beschwöre Sie, bringen Sie Ihr Leben in Ordnung. Das ist das Erste, was wir von Josef hat lernen. In der Gemeinde Jesu, im Leben der einzelnen Glieder der Gemeinde Jesu, sind die Dinge in Ordnung gebracht. Wie viel Unordnung in der Gemeinde Jesu Christi? Es ist doch was Merkwürdiges, dieses selbe Volk Gottes. Erlebt es einige hundert Jahre später, dass Johannes der Täufer kam. Und es hat mich erschüttert, dass da heißt, und da ging zu ihm hinaus das ganze Land und bekannten ihre Sünden. Das war doch Gottes Volk. Das war das Volk, das um den Tempel her wohnte. Und da war zu bekennen, das ganze Land, was war unter der dünnen Decke für eine grauenvolle Unordnung, nicht? Johannes haut da rein und dann kommt ans Tageslicht. Aber dass es nötig war, das ist erschütternd an der Geschichte, da ging zu ihm hinaus das ganze Land und bekannten ihre Sünden. Und jetzt kommt das Zweite, was ich von dem Josaphat lernen möchte. Es sind so ein bisschen beinahe alltägliche und trockene Dinge, die heute vorkommen und doch sehr wichtig für Christen. Er spricht davon, wie Christen ihr Amt ausüben sollen. Er sagt in Vers 9 zu diesen Richtern, tut alles, am Schluss, treulich und mit rechtem Herzen. Er gibt diesen Leuten Amt und dann sagt er, also bitte, jetzt keine Routinearbeit. Wenn ihr mal ein Vierteljahr Richter seid, dann kennt ihr allmählich den Laden und dann kann man das so mit einem kleinen Finger, bitte nicht. Und wenn ihr 10 Jahre Richter seid, mit rechtem Herzen. Schön ausgedrückt. Treulich und mit rechtem Herzen. Und damit spricht er etwas aus, was nicht nur für diese Richter gilt, sondern eigentlich für jeden Christen seinem persönlichen Amt gegenüber. Ich möchte im Moment bei stehen bleiben. Sehen Sie, ich glaube, es ist für ein Kind Gottes überaus wichtig, dass man sich in seinem Stand und Beruf von Gott geführt weiß und dann von Herzen Ja dazu sagt. Das ist eine Hausfrau. Das ist gleich eine sehr kluge Frau. Sie könnte wahrscheinlich Bundestagsabgeordnete sein. Aber weder CDU noch SPD sind auf sie verfallen. Und ist also einfach Hausfrau und hat Kochbücher zur Bedienung, Kinder und ist eigentlich ein recht kleines Geschäft. Und da kann sich dran zerreiben, nicht? Verstehen? Ich erinnere mich, dass vor einiger Zeit in einer Gesellschaft war, wo eine Frau ganz bitter sagt, eine kluge Frau. Weil ich ja wahnsinnig. Als ich heirate, habe ich gedacht, ich würde einen großen Lebenskreis kriegen. Und jetzt zerrinnt mein Leben zwischen Kochtöpfen und kleinen Kindern. Die Frau hat nicht gelernt, zu dem Platz, an den sie Gott gestellt hat, ja zu sagen. Ja zu sagen. Ha, wie viele Männer gibt es, nicht? Auf ihren kleinen Posten und sagen sich, ja, eigentlich könnte ich ja Generaldirektor sein, statt den Doofen da oben. Könnte ich viel besser. Und nun zerreibt man sich daran, dass man nicht befördert wird und dass man nicht beachtet wird. Und statt einmal zu sagen, jetzt will ich ja dazu sagen. Tu das treulich und von rechtem Herzen. Das heißt doch zunächst, dass ich zu dem Platz, den mir Gott gibt, dass ich mit dem einverstanden bin. Dass ich sage, da hat mich jetzt Gott hingestellt. Ich darf es mal persönlich sagen, es war für mich immer wieder an entscheidenden Kurven meines Lebens überaus wichtig, dessen gewiss zu werden, will Gott mich hier haben. Glauben Sie mir, mit 63 Jahren Jugendpfarrer wird man sehr zweifelhaft, ne? Ich bin sehr froh, dass ich einen Stadtwald habe, den ich stundenlang aufgelaufen bin, bis mir klar wurde, dass mir Gott sagt, da will ich dich gern haben und kann auch einen alten Knopf als Jugendpfarrer segnen. Bleib mal ruhig da stehen. So, nicht? So. Es ist überaus wichtig. Drei Viertel der Menschheit zerreiben sich daran, dass sie nicht Ja sagen können zur Führung Gottes in ihrem Leben. Nicht Ja sagen können zu dem Platz, an den sie jetzt Gott gestellt hat. Und das ist das eine, was das heißt, tut's treulich und von rechtem Herzen. Aber dahinter ist glaube ich, noch mehr. Dahinter steht, dass ich jetzt mein Amt ausführe mit ganzer Liebe, mit rechtem Herzen. Also ich habe mal einen Pfarrer kennengelernt, seien Sie ja, also, Sie möchten die Pfarrer schlecht machen, bin ja selber einer. Aber der fiel mir gerade ein, der hatte so ein Hobby, so, der T-Shirt gern, ne, hat eine riesige Werkstatt eingerichtet. Und hat er großartige Sachen gemacht, und da habe ich ihn mal gefragt, dann machen Sie es alle. Och, sagt er, bin den ganzen Tag dran, manchmal wird man ja gestört, da kommt einer wie eine Beerdigung oder sonst irgendwas. Verstehen Sie, deutlich habe ich es gar nie gehört, was es heißt, nicht mit rechtem Herzen. Nicht, das war eine kleine Störung, nicht? Ich denke manchmal, wenn ich bloß an den Postschalter gehe und dann schreibt der Knabe stundenlang da und bin wie verdrossen, dann sage ich, was wollen Sie eigentlich, nicht? So. Dann denke ich, wenn jetzt der ein richtiger Christ wäre, dann würde er jeden Kunden in seinem Postschalter so behandeln, als wenn er ein Fürst wäre, wo von den Dingen weggeht, da, nicht wahr? Mit rechtem Herzen. Es ist ihm eine Last, die Geschichte da. Oder ich denke an meine Jungens, nicht wahr, Lehrlinge. Ach, wie verdrossen machen sie auf ihren ganzen Kram. Sind froh, wenn die 8 Stunden runter sind. Statt ihre ganze Liebe in den Beruf zu legen, in den sie Gott jetzt gestellt hat. Ja, sagt meiner, du hast nur auf uns Beruf und mein Beruf ist eben sehr viel. Und wenn du Straßenkehrer wärst, wirst du auch nicht ganze Liebe reinlegen. Vielleicht, das würde Gott von dir verlangen. Dass du mit Liebe und Freude ein Wesen regierst jetzt. Nicht wahr? Das ist gerade die Pointe bei der Geschichte, dass welchen Posten mir auch gibt, dass ich da mit rechtem Herzen, mit ganzer Freudigkeit drin bin. Ich glaube, dass zum Beispiel Hausfrauen darin schrecklich versündigen können. Jawohl, man kann ihnen nichts nachsagen. Es ist alles in Ordnung, es ist furchtbar nicht. Und doch ist es keine Freude im Hause. Und dem Mann ist es nicht wohl bei der Geschichte. Nicht? Ihre Aufgabe wäre aber, das Hauswesen so zu machen, das ist die Aufgabe, dass alle Kinder und alle spüren, sie mit ganzem Herzen ausbauen, gar nicht anders sein wollen, nicht wahr? Gar nicht anders sein wollen. So sollte jeder in seinem Amt stehen, dass er sagt, ich möchte mein Leben lang nicht anders sein, als diesen Platz ausbilden, an dem ich Gott gestellt habe. Ich denke so an manchen jungen Lehrer, an manchen meiner jungen Amtsbrüder, die mit Begeisterung ihr Amt gehen. Und nach 10 Jahren sind sie so abgeschnitten, nicht? Und dann wird geschustert, dann ist Routine dabei. Und dann ist das Herz nicht mehr dabei. Und das ist fürchterlich, das ist fürchterlich. Wir sollten bis zum letzten Atemzug in unserem Amt stehen, so als wenn wir es gerade heute angetreten hätten. Das heißt mit rechtem Herzen. Man könnte sagen, das ist eine irdische Weisheit, das hat mit geistlichen Dingen nichts zu tun. Es ist mir für mein eigenes Amt und an Menschen, die ich kennengelernt habe, einfach deutlich geworden, dass ich diese Haltung zu irdischen Dingen nur haben kann, wenn ich, ja darf ich mal so sagen, wenn ich durch Jesus mit Gott in Verbindung stehe und mich von ihm jeden Tag neu in mein Amt setzen lasse. Also wenn es bei diesem Sonntagmorgen ist, dann überkommt es mich ganz schnell, jetzt Gottesdienst, heute Nachmittag, die Jungs. Dieser Tag kann ein ganz dämlicher sein und er kann ein Höhepunkt sein. Jetzt Herr schenkt auch, dass dieser Tag ein Höhepunkt ist. Nach dem ist geschenkt, sind, ich bin bald 30 Jahre Jugendpfarrer, dass jeder Sonntag ein Ereignis war. Das könnte allmählich döse Langeweile sein. Dass jeder Tag ein Ereignis ist, so kann es uns Gott schenken. Ich bin überzeugt, dass es eine rein, wirklich eine geistliche Sache ist. Das hat mit guten Vorsätzen und mit Moral eigentlich gar nicht viel zu tun. Sondern nicht wahr, wenn ich ein Kind Gottes bin, dann werde ich jeden Tag von Gott in mein Werk gestellt, dass es gleichsam taufrisch ist. Also verzeihen Sie, wenn ich so rede, aber mir das Beispiel dafür einfach meine heimgehende Mutter. Vielleicht lachen Sie mich aus, dass ich von der wieder rede. Es gibt Männer, die nur von Mutter reden und darum ruhig verheiratet sind. Ich bin glücklich verheiratet, nicht? Aber ich habe eine großartige Mutter. Sie war Pfarrfrau in der reichsten Gemeinde in Frankfurt, hat ein weiträumiges Leben. Dann stirbt der Vater. Und dann zieht sie zurück in das württembergische Heimatdörfchen. Da ist ein nettes Häuschen, wo sie ihre Enkel aufnehmen konnte, in einem großen Garten. Und nun kam es allmählich so, dass es doch so einen geistlichen Anziehungskraft bekam. Und dass von Tübingen sehr, sehr viele Studenten dazu Besuch kamen, um dann die Gemeinschaftsstunde in dem Ort zu besuchen. Und wie ich meine Mutter kenne, ihre Intelligenz und nach ihrem weiträumigen Leben, können wir denken, dass sie also nur mit den Studenten große Diskussionen führt oder was. Wenn der Sonntag so ein Trüppchen Studenten kam, dann sauste die alte Frau in die Küche und kochte erstmal gründlich. Und wenn alles aufgegessen war, dann neu gekocht. Die Studenten hatten Hunger. Und dann ist sie gelaufen, immer wieder da im Garten wurde serviert, bis die satt war. Hey Mama, du kannst doch eigentlich was Gescheiteres tun, als diesen dämlichen kleinen Studenten hier Kellner spielen. Das ist jetzt meine Aufgabe. Und ich glaube, es sind eine Unmenge Leute so in Deutschland gibt, die einfach mit Freuden an sie denken, sie wurden satt gemacht, nicht wahr? Und dann konnte man mit Freuden in die Gemeinschaftsstunde gehen. Verstehen Sie, Sie können, dass man nicht sagt, das ist mir zu wenig. Das ist doch unterm Strich für mich. Sondern dass ich den Platz so ausfülle mit Freude, mit rechtem Herzen. Sie nehmen dann jeden dieser Studenten auf, als wenn sie die allergrößte Freude, dass jetzt der gerade angekommen ist. Nicht? Wie, an dieser Stelle müssen wir wahrscheinlich alle Buße tun, nicht wahr? Wie ist es wichtig, dass wir in unserem Beruf, in unserer Position, in unserer Stellung, was wir auch haben, so treulich und mit rechtem Herzen drinstehen, das Herz dahinter steht. Das Dritte, was der Josaphat uns deutlich macht, ist, das ist mir ganz aufgegangen hier bei dem Lesen, also das Dritte, dieser Josaphat hat einen merkwürdigen Eindruck davon, welche Wirklichkeit die Schuld ist. Die Schuld ist, sehen Sie, wie er hier sagt, in Vers 10. Ihr sollt das Volk unterrichten, in der Mitte von Vers 10, dass sie sich nicht verschulden am Herrn und ein Zorn über euch und eure Brüder komme. Tut all, dass ihr euch nicht verschuldet. Für den Josaphat ist also Schuld eine ungeheure Wirklichkeit, die auf dem Volk Gottes liegen kann. Darin erscheiden wir uns von der Welt. Bitte, wir sind ja heute als Deutsche ein lebendiges Beispiel dafür. Deutschland hat 6 Millionen Juden gemordet. Wenn sie das heute sagen, sagen die, oh, so viel war das ja gar nicht, waren höchstens 1 Million. Als wenn 1 Million nicht ein grandioses Verbrechen wäre. Nicht? Als wenn ich im Volk in Sack und Asche Buße tun müsste, dass sie 1 Million umgebracht hat, waren aber 6 Millionen. Nicht? 6 Millionen. Das sind nur die Juden. Gar nicht die anderen gerechnet. Wir sind in Norwegen, in Holland, in Belgien eingefallen. Die grauenvollsten Dinge getan. Ach Mensch, davon spricht man doch nicht mehr. Muss das Alte mal ruhen lassen. Man muss das Alte mal ruhen lassen. Die Weisheit heute in Deutschland. Und der Josaphat sagt es, dummes Zeug. Schuld ist eine Wirklichkeit. Sehen Sie, ich ging mal über eine Alpenstraße und da hing ein großer Felsblock. Ist kurz vor uns dann runter, wir waren eingeschlossen im Alpental. Kann ich sagen, ach, warum ich den Felsblock auf sich beruhen lassen? Der hängt da, kann runterbrechen, sagt Josaphat, so ist Schuld. Nun, Welt ist Welt. Und die gottlose Welt, haben wir das Vergangene ruhen lassen, da reden wir gar nicht mehr drüber. Ich bin überzeugt, dass diese Schuld unser deutsches Volk nur einholen wird. Davon denken sie wahrscheinlich nicht klar. Weigern sie es zu tun. Aber wir haben es nun zu tun mit dem Volke Gottes, mit der Gemeinde des Herrn. Und wir sollten von Josaphat das lernen, dass Schuld nicht damit abgetan ist, dass man sie vergisst, dass man Gras drüber wachsen lässt, dass man sagt, es sind vergangene Dinge. Schuld ist auch nicht damit abgetan, dass wir sagen, für uns gelten heute andere Moralgesetze. Gottes Gebot gilt. Lüge ist Lüge. Alle wissen Notlüge. Lüge ist Lüge. So. Sollte man es ganz klar machen. Ich kann es der Welt nicht beibringen, aber Gottes Volk soll es wissen von Josef. Aus diesen Worten des Josaphat spricht die Angst heraus, dass Gottes Volk eine Schuld auf sich laden könnte, die sich schauerlich rächt. Und sehen Sie, weil Kinder Gottes das wissen, darum ist ihnen das Blut Jesu Christi so teuer. Es geht ja kein Tag, wo ich nicht Schuld auf mich lade, nicht? Gott, was möchte ich freundlich sein? Und da bin ich doch wieder explodiert. Nicht? Und was möchte man wahrhaftig sein? Da hat man doch wieder so ein ganz klein bisschen gefährdet. Nicht? Und wer kennt die Gedanken des Herzens? Und weil Schuld eine Wirklichkeit ist, können Kinder Gottes gar nicht anders leben. Ich möchte Ihnen das sehr deutlich sagen. Also sie täglich vor ihren Herrn kommen und sagen, dies und dies habe ich versündigt. Deck es mit deinem Blute zu, dass sie Sünde ins Licht bringen. Kinder Gottes leben in einer tödlichen Angst vor unvergebener Sünde. Aber sehen Sie, wenn wir das, ich muss sagen, da müssen wir uns trainieren einfach darin, dass wir es lernen, täglich vor Jesus hinzugehen und sagen, Herr, vergib mir heute meine Lieblosigkeit, meine Unreinigkeit, meine Unwahrhaftigkeit. Ich lege sie unter dein Kreuz, decke sie zu mit deinem Blute. Dann ist vergeben. Aber so kommt unser Leben ins Licht. Das ist mir groß an Josaphat. Und möchte man sagen, da weist der Josaphat gleichsam mit ausgestreckten Finger hin auf das Kreuz Jesu Christi. Lieben Leute, nehmt Schuld ernst. Gott nimmt sie ernst. Ihr könnt es leicht nehmen. Ihr werdet erschrecken, wie Gott ernst nimmt. Nicht? Aber Gott hat auch eine Quelle der Vergebung der Sünden gegeben. Bitte, lebt vom teuren Blut Jesu Christi. Und das vierte, was ich vom Josaphat lernen möchte, ist dies. Es ist so eine trockene Stelle, wenn man es mal genau untersucht, sind da wundervolle Sachen drin, nicht? Der Josaphat sagt hier, können Sie noch oder soll man ein Lied zwischendurch singen? Es ist ein bisschen warm hier, geht es so, ja? Sie sind noch nicht eingeschlafen, schau rein. Das vierte, was ich von Josaphat lernen möchte, das ist das letzte, ist dies. Mit ein paar Worten macht er klar, die Grundhaltung, die Geisteshaltung der Gemeinde des Herrn. Es ist fast ein Widerspruch. Er sagt in Vers 9, tut in der Furcht des Herrn. Ihr müsst euch vor Gott fürchten. Und in Vers 11 sagt er am Schluss, seid getrost, fürcht euch nicht, der Herr wird mit euren Plänen sein. Der Herr wird mit euch sein. Aber der Herr wird mit den Guten sein, das heißt, wenn wir das jetzt so machen, der Herr wird mit uns sein. Furcht und Glaube. Sehen Sie, als ich noch jung im Glauben war, da habe ich als junger Student ja mir das Glaubensleben immer begrifflich klar machen wollen. Nicht? Man will so Paragraph 10, Paragraph 11 die Sache klar haben. Und das schien mir das unmöglich zu sein. Entweder habe ich Furcht vor Gott, oder ich stehe im Glauben und sage, ist Gott für mich, so drehte gleich alles wieder, mich der Herr wird mit mir sein. Und da ich durch Jesus versöhnt bin, kann ich singen und weiß und glaube ich's feste, ich rühm's auch ohne Scheu, dass Gott der höchsten Besten mein Freund und Vater sei, aber da ist keine Furcht mehr. Entweder bin ich Kind Gottes im Glauben oder ich stehe in der Furcht. Nun sagt der Josaphat, beides. Und es kann doch beides gar nicht eigentlich geben, verstehen Sie? Entweder Furcht oder fröhliches Vertrauen. Logischerweise kann das nicht beieinander sein. Aber tatsächlich ist im Leben eines Christen beieinander. Das finde ich großartig, wie der Josaphat die Geisteshaltung eines Gotteskindes hier im Alten Testament schon ganz deutlich zeigt. Ein Kind Gottes steht in der Furcht Gottes. Es kann mit Gott nicht so umgehen, wie die Welt mit Gott umgeht. Wir sprachen neulich noch darüber, dass die Welt Gott so abgesetzt hat, dass sie bloß noch von ihm spricht, etwa so, ach Gottchen, nicht? Oder so. Kann ein Kind Gottes nicht. Man weiß, wie schrecklich Gott sein kann. Und man weiß doch, und durch Jesus bin ich sein Kind. Nur weiß und glaube ich's fest, ich rühm's auch ohne Scheu, dass Gott der höchsten Beste mein Freund und Vater sei. Sehen Sie, wo man ein Kindesverhältnis mit Gott hat, ein Glaubensverhältnis ohne Furcht, da fehlt was. Da fehlt was. Da ist es schwer. Wo man nur Furcht Gottes hat und nicht in der Versöhnung und Liebe steht, da fehlt erst recht was. Das gehört beides zusammen. Nicht für die Vernunft, aber fürs Leben.